Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Die NHL startet und wir müssen natürlich darüber sprechen. Ich sag Hallo an Ralf, dem Hockey-Marschall. Grüß dich.
Hallo.
Und heute leider nicht dabei. Der Marco wird aber beim nächsten Mal definitiv wieder dabei sein. Da natürlich schöne Grüße auch an ihn.
Ja, Grüße.
Ralf, wir beide sprechen heute über den NHL-Start und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wahrscheinlich auch bedingt durch unsere vielen Aufnahmen. Für mich ist diese Sommerpause gar nicht so lang gewesen. Wie geht's dir?
Tatsächlich ähnlich. Ich habe es, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, dass es generell für mich irgendwie ein bisschen anders ist als noch vor Jahren. Da war für mich jeder Tag Sommerpause die Qual. Ich weiß nicht, ob es die Umstände im Leben sind oder ob die Zeit schneller vorbeigeht. Da sagt ja sowieso jeder, das ist irgendwie die Zeit rennt und rennt und rennt. Mir kam die Sommerpause gar nicht so extrem lange vor. Und irgendwie ist es jetzt auch schon überraschend, dass die Saison jetzt einfach schon wieder losgeht. Also ich bin da auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt noch gar nicht so in dem im Fieber. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, jetzt wieder die Nächte oder die Abende oder die Morgende, wie man es auch immer will, dass da wieder einfach Eishockey läuft, wo es auch um was geht. Also wenn zum Beispiel Preseason läuft jetzt schon oder lief jetzt schon etwas länger, aber die interessiert mich, gelinde gesagt, überhaupt nicht. Aber dass es jetzt einfach mit der Regular Season schon wieder losgeht, ist ja irgendwie überraschend für mich, dass es so schnell ging.
Ja, mir geht es tatsächlich auch so und wir haben ja tatsächlich ein Highlight-Jahr vor uns, auch mit Olympia, das wird auch noch sehr interessant.
Oh, ja.
Und da werden wir definitiv auch noch drüber sprechen. Wir wollen heute so ein bisschen auf den NHL-Start gucken, wir werden natürlich auch nachher auf die Tabellen ein bisschen schauen und euch da unsere Einschätzungen mitgeben. Wir haben das Ganze allerdings heute ein bisschen anders aufgebaut, wir schauen erstmal auf die News, als hätten wir es gewusst, tatsächlich die letzten beiden Tage sehr viel noch hat sich ergeben in der NHL zur Transparenz. Wir zeichnen jetzt heute am Dienstag, den 7. Oktober auf. Also aktueller können wir quasi nicht sein. Also zum NHL-Start, es ist ja heute Nacht oder wenn ihr das heute hört, war es ja schon soweit. Die ersten Spiele sind ja schon gespielt, die können wir natürlich nicht mit reinnehmen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf die News und ich weiß noch, dass wir bei der Finals-Episode noch gesagt haben, ja, wir schauen mal, dass wir vielleicht noch eine Episode aufnehmen zum Free Agent Signing, zu den Free Agent Signings. Und ganz ehrlich, wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen auch. Irgendwie war der Sommer relativ ruhig, was so die. Natürlich wurden Free Agents verpflichtet, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. So der große Name, weiß ich jetzt nicht, hat mir jetzt im Sommer gefehlt. Also es war da relativ ruhig, oder?
Ja. Fand ich auch. Ich glaube generell, die Free-Agent-Klasse in diesem Jahr war jetzt nicht so unglaublich tief oder hochkarätig bestückt. Und dann weiß ich noch, dass in den Tagen vor der Free-Agent-Phase dann auch teilweise die Spieler schon unterschrieben hatten oder dann bei alten Vereinen unterschrieben haben. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt tatsächlich kein Beispiel, aber ich weiß, dass mir das irgendwie so vorkam, als wäre am Free-Agent-Tag eigentlich nicht mehr wirklich viel da. Und der Tag war auch, der steht bei mir tatsächlich auch immer im Kalender. Draft, klar, interessiert mich, aber interessiert mich dann in erster Linie halt für mein Team. Und da Colorado nun mal aktuell wenig bis gar nichts mit dem Draft zu tun hat, verfolge ich den auch nur mäßig bis gar nicht.
Ja.
Aber der Free-Agent, der Tag, wo dann ich glaube, deutsche Zeit 18 Uhr, quasi, wo es dann losgeht, das steht bei mir immer dick im Kalender und dieses Jahr war es enttäuschend, ja. Also es war halt auch, es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt hätte, da machen wir jetzt eine Folge zu.
Ja, genau, also es war tatsächlich sehr ruhig, so habe ich es auch empfunden und als hätte es die NHL gewusst oder die Organisatoren dort. Jetzt ist in den letzten paar Tagen einiges passiert, wir wollen mal auf ein paar Vertragsverlängerungen schauen. Wir hatten es ja auch schon in den letzten Episoden, als die Minnesota Wild noch dabei waren, nämlich Kirill Kaprizov, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. 8 Jahre im Wert von $137 Millionen, macht eine Average von 17 Millionen, ist damit Top-Verdiener in der NHL. Was sagst du zu diesem Signing?
Ja, verrückt.
Schon ein krasser Spieler.
Es ist ein krasser Spieler, aber er hat sich durchgesetzt. Also er ist einer der Starspieler, da braucht man nicht drüber reden. Für Minnesota ist es quasi ein Franchise-Player und davon hatten sie jetzt noch nicht so viel. Ich weiß, Marian Gaborik war mal einer, wo man so darüber reden konnte. Dann hatten sie sich Parisi und Suter an einem Tag quasi. Haben sie die mit diesen Monsterverträgen ausgestattet, das hat auch nicht so geklappt. Jetzt haben sie quasi einen, dass sie den halten wollen, ist klar. Vor der Verlängerung gab es Berichte oder Gerüchte, dass er irgendwie einen $15 Millionen Vertrag ausgeschlagen hätte und dann haben alle gesagt, ja gut, dann ist er wohl weg. Also wie kann er denn so einen Vertrag ausschlagen? Ja, und dann kommen sie mit 17 Millionen um die Ecke. Ich verstehe Bill Guerin, der General Manager der Minnesota Wild, verstehe ich. So einen kannst du nicht gehen lassen, dann stehen sie wieder bei null. Sie haben auch so noch ein paar gute Spieler, aber wenn der dann für Nüsse geht, das kannst du nicht bringen. Dem jetzt aber so einen Vertrag hinzulegen, ja, muss jetzt was kommen von ihm. Also da bin ich ganz ehrlich, wenn du so einen Vertrag hast, solltest du in erster Linie topfit sein. Verletzungsanfällig. Ist er jetzt, würde ich ihn noch nicht bezeichnen, da darf er aber auch einfach nicht hinrutschen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er die volle Saison spielt, darfst du mit dem Gehalt auch einfach nicht unter 100 Punkte machen. Geht einfach nicht. Dafür ist es zu viel. Ja, ist das, also,
ja, klar.
Du weißt, was ich meine. Dafür verdient er dann jetzt einfach zu viel. Und ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast, nach der Verlängerung, dann kamen halt er und Bill Guerin halt auf die Bühne oder ans Pult und er hat wohl einen Moderator gefragt, ob er denn jetzt glücklich sein oder ob er glücklich ist und dann hat Bill Guerin, bevor er Kaprizov antworten konnte, hat er gesagt, ja, besser ist es, also im Sinne von, er hat jetzt glücklich zu sein, natürlich auf Englisch, den genauen Wortlauf habe ich aber nicht, aber er hat ihm quasi gesagt, also er sollte jetzt glücklich sein, das sollte er.
Nach dem Motto, jetzt bist du aber zufrieden, ne?
Ja, so im Sinne von, wenn er jetzt nicht glücklich ist, dann weiß ich auch nicht. War schon eine komische Situation. Gibt es bestimmt in den sozialen Medien. Kann man sich mal anschauen. Komisch, dass er da so dem Spieler vorgreift. Aber ja, wir wissen nicht, wie die Verhandlungen liefen. Wenn man sieht, was er verdient, das ist ein absoluter Monstervertrag. Und wir reden halt über einen Außenstürmer. Wir reden nicht über einen Center oder einen Verteidiger, sondern halt über einen Winger. Und die verdienen ja im Schnitt nicht immer ganz so viel wie jetzt. Also klar, auch. Aber so die ganz, ganz, ganz dicken Verträge sind ja dann doch meistens Center oder Verteidiger. Ich bin mal gespannt, dass er jetzt mit Abstand ist vielleicht übertrieben, aber es ist ja schon ein gewisser Abstand. Der beste Vertrag der Liga, da kommen wir gleich zu McDavid. Da muss er jetzt natürlich abliefern. Da bin ich mal gespannt. Er ist jetzt auch nicht mehr 20, von daher, da muss jetzt einiges kommen. Ich bin gespannt, ob er dem Druck standhält.
Ja, ich habe mich halt auch gefragt, was dieser Vertrag dann für die Wild bedeutet. Wir haben ja da auch schon ein bisschen drüber gesprochen, als das Thema aufkam. Letztes Jahr Vierter in der Central und dann gegen Vegas in Runde 1 ausgeschieden. Glaubst du, dass dieses Signing den Wild tatsächlich so den Auftrieb gibt, um wirklich auch Contender zu werden?
Na, ist schwierig. Sie haben halt gute Basis an jungen Leuten, haben jetzt auch noch mit Gustafsson, das ist der Torwart, verlängert, auch ich glaube vorgestern. Das Gerüst steht, aber weiß ich nicht. Die haben noch extrem, extrem gute Leute in der Pipeline, die jetzt auch, denke ich mal, so habe ich es zumindest gelesen, jetzt im Kader stehen werden zur Saisonbeginn. Da muss man mal schauen, wenn sie die jungen Leute integriert bekommen, Kaprizov verletzungsfrei bleibt, Gustafsson da anschließt, anknüpft, wo er so die letzten Jahre gespielt hat, war ja definitiv ein guter Rückhalt, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Gerüst. Problem ist halt, in der Central spielen halt auch noch andere Teams mit. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wenn sie so als Wildcard oder, ja doch, Wildcard würde ich es jetzt eher noch sehen, ins Rennen gehen, dann spielst du halt wieder gegen Vegas oder sonst was.
Sind wir wieder bei der Systemfrage.
Dann ist es halt wieder schon schwierig, ja.
Ja.
Aber muss man schauen. Wie gesagt, ich bin extrem gespannt. Ich mag das Team generell nicht, aufgrund meiner Verbundenheit nach Colorado und der Historie. Aber ja, spannendes Team auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob Kaprizov den Druckstand hält, beziehungsweise ob das Team quasi ihm die Möglichkeit gibt, auch zu performen. Weil, wie gesagt, unter 100 Punkte bei dem Gehalt würde ich nicht akzeptieren.
Ja, absolut. Also da muss jetzt auch geliefert werden, definitiv. Und als dann diese Zahlen, ja, als wir von denen gehört haben, ich denke, das wird dir genauso gegangen sein, kam natürlich so der erste Gedanke, ja, Kaprizov, 17 Millionen Average. Jetzt kommt ja der Herr Dreiseitel noch ums Eck, der ja auch eine Vertragsverlängerung vor sich hat. Also ganz ehrlich, normalerweise ist man noch von dem Max-Vertrag ausgegangen bei McDavid. Oder hast du dir da jetzt gedacht, also nachdem du jetzt vor allem das gehört hast mit Kaprizov, dass da, also muss er mindestens genau das Gleiche verdienen?
McDavid, ja, würde er auch oder wird er auch. Er hat ja jetzt gestern, also am Montag, für 2 Jahre und 12,5 unterschrieben.
Ja.
Da habe ich halt auch, wir hatten auch dazu geschrieben, habe ich halt direkt das Wort Term in den Raum geworfen. Also wenn du den für 8 Jahre unterschrieben hätte, den Vertrag, dann würden wir hier über, weiß nicht, 18 Millionen oder sonst was reden. Aber er hat halt gesagt, er hat jetzt noch ein Jahr und dann hat er für die Anschlussjahre, also 26, 27 startet der Vertrag dann für 2 Jahre. Und das ist quasi, ich glaube, von ihm so ein Wink Richtung Management, so in den 3 Jahren muss das jetzt klappen, sonst würde ich, glaube ich, sagen, ist er weg. Weil es ist ja nicht so, also die waren jetzt 2-mal im Cup-Finale, es ist ja nicht so, dass man dem keinen Kader zur Verfügung stellt, aber wir haben tatsächlich immer noch die Problematik auf der Goalie-Position.
Jedes Jahr.
Ist ja deswegen ja. Und dann ist es halt das Problem. Wenn er sagt, er wird ja nicht seinen eigenen Goalie vor den Bus schmeißen, aber wenn er dann sagt, ne, also er wird es nicht sagen, aber er wird es sich wahrscheinlich denken. Wahrscheinlich auch nicht, weil er seine Teamkameraden mag, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will.
Ja, klar.
Irgendwann wird es heißen, so, wenn ich hier jetzt nicht in, wie lange spielt er dann nach dem Vertrag? 10 Jahre, 11 Jahre? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist mir jetzt zu viel Mathe am Abend. aber er hat dann so lange gespielt. Abend. Ja. Wo ich dann glaube, wenn er sagt, so jetzt die 2 Jahre ist jetzt im Bridge-Deal, jetzt kriegen wir es hin, jetzt können wir auch den Cap, den ich jetzt nicht einnehme, der kann anderweitig vergeben werden. Jetzt haben sie, Jake Warman hat auch verlängert.
7x7 meine ich.
Ja, einen stabilen Vertrag, würde ich mal sagen. Fakt ist, sie haben jetzt natürlich Cap-Space über, quasi in den 2 Jahren, was sie eigentlich mal locker 6 Millionen mehr hätten für McDavid anrechnen müssen. Die haben sie jetzt und da wird McDavid dann auch vom Management sagen, so gebt die vernünftig aus, baut hier ein Team zusammen, was gewinnen wird und dann wird er auch verlängern. Aber wenn sie eben nicht gewinnen in den 3 Jahren, dann glaube ich, ist er weg. Sage ich jetzt einfach mal so. Und zu Kaprizov noch eine Sache abschließend, weil der Schwung zu McDavid dann jetzt so flott kam.
Ja.
Das hat natürlich den Markt etwas erschüttert, weil es gibt genug Spieler, die neue Verträge brauchen und das wird jetzt natürlich in Verhandlungen heißen, so ey, der verdient 17 Millionen, dann werde ich ja jetzt hier nicht für 11 oder 12 unterschreiben für Spieler. Mir fällt ja zum Beispiel Martin Natchez bei Colorado ein, der aus Carolina kam, der müsste nächstes Jahr einen neuen Vertrag kriegen. Rantanen hat man nicht gehalten, der hat jetzt im Endeffekt in Dallas für weniger unterschrieben, als er eigentlich wollte. Ja, gibt man jetzt Natchez quasi 14 Millionen, dann gibt man ihm mehr, als man Rantanen hätte geben müssen, beziehungsweise was er jetzt in Dallas kriegt. Das kriegst du hier nicht verkauft in Colorado. Fakt ist, da wird es hinlaufen, weil das ist jetzt der neue Marktpreis. Da wird jetzt sich dran gehangelt. Ich hab schon gesagt, Cale Makar ist nächstes Jahr mit einem neuen Vertrag dran.
Ja.
Da weiß ich ja überhaupt nicht, wo wir da hinkommen. Also der wird ja irgendwo Richtung 20 Millionen wert sein.
Ja.
Also ist ja nicht so, dass er es fördert, er ist es ja auch wert. Und da bin ich mal gespannt, wie sich der Markt so sortiert in den nächsten 1-2 Off-Seasons.
Ja. Ja, gut, dass du das nochmal aufgegriffen hast mit Kaprizov. Das war nämlich auch eine Frage, die ich mir notiert habe. Du hast es eigentlich im Prinzip schon gesagt, dass der Deal mit Kaprizov für den Markt wahrscheinlich einen größeren Impact hatte. Nicht wegen der Summe, wegen der hohen, sondern weil es einfach jetzt erstmal ein Statement ist. Also mehr als bei McDavid, weil ich finde, bei McDavid muss man so das, was dieser Vertrag bedeutet, ein bisschen isolierter sehen. Also das kann man jetzt, finde ich, gar nicht auf dem Markt abbilden, ne?
Nein, das ist voll, wie du sagst, ist ziemlich perfekt getroffen, ist ein isolierter Deal. Das ist ein absoluter team-friendly Deal. Er möchte in Edmonton halt gewinnen, deswegen hat er jetzt, habe ich gerade schon gesagt, hat er diesen Vertrag unterschrieben. Er wird jetzt keiner in den Verhandlungen hingehen und sagen, wäre auch albern. Im Endeffekt müssten sie dann hingehen, wenn McDavid 12,5 verdient, dann darf ich ja nur irgendwie so 9 bekommen. Das wäre ein völlig falscher Ansatz. Die werden den Deal, der wird halt vielleicht von den Teams genutzt und sagen, hier, McDavid spielt für 12,5. Wie können wir dir denn jetzt mehr geben? Funktioniert ja so nicht. Aber im Endeffekt wird der, wie du schon sagst, kann man den gar nicht berücksichtigen. Der Kaprizov-Deal, der wird schon eher so ein bisschen den Markt zerrütteln und da bin ich mal gespannt. Weil nächstes Jahr ist die Free Agent Klasse, glaube ich, extrem tief und gut besetzt.
Ja.
Da werden wir mal sehen, ob der 1. Juli dann auch langweilig wird oder.
Das glaube ich nicht.
Glaube ich nämlich auch nicht.
Was man sich da natürlich auch fragen kann, jetzt auf McDavid bezogen, was bedeutet denn dieser Deal für Leon Dreisaitl? Hat ja einen 8-Jahres-Vertrag über 112 Millionen unterschrieben, Average 14 Millionen. Ich meine, die zwei funktionieren halt perfekt zusammen, ne? Trotzdem, also ich meine, die werden ja sicherlich auch miteinander gesprochen haben, aber also ich stelle mir diese Situation irgendwie super lustig vor oder interessant vor, wie die beiden halt über ihre Verträge gesprochen haben, weil ich meine, wenn die Oilers gewinnen wollen, brauchen sie beide über die nächsten Jahre.
Ja, tatsächlich spannend. Aber da ist ja halt der Unterschied mit Dreisaitl für 8 Jahre. Deswegen ist es halt gerechtfertigt. Habe ich so 1-2 bei Social Media Beiträge gesehen, wo man dann sagt, so Dreisaitl hat vielleicht dann doch ein bisschen zu schnell für zu wenig unterschrieben, weil ohne jetzt Kaprizov zu nahe zu treten, ist Dreisaitl dann doch besser. Dreisaitl ist einer der konstanten Top-5-Spieler der Liga, behaupte ich.
Und in den Playoffs vor allem.
Und in den Playoffs, ja. Von daher, der wird sich schon eher denken. Hätte ich noch so 1-2 Millionchen, hätte ich da wahrscheinlich noch rauskitzeln können. Aber dann sind wir auch wieder bei der Situation, der Cap geht nach oben. Der Cap geht in den nächsten Jahren signifikant nach oben, nachdem wir, glaube ich, gefühlt eine Dekade überhaupt keine Entwicklung beim Cap-Space hatten oder beim Cap.
Ja, auch mit Covid dazwischen.
Ja, deswegen. Und da geht es jetzt wirklich rasant Schritt für Schritt nach oben. Und dementsprechend ist ja logisch, dass die Verträge. Ich habe heute wieder einen Bericht gesehen. Gut, da war der McDavid-Deal. Der ist unwichtig, weil er, wie du sagst, nicht realistisch ist. Der würde viel mehr kriegen, wenn er länger unterschrieben hätte. Aber dann war ein Bild, ich bin im Basketball nicht drin. In irgendein Rookie hat in Dallas, glaube ich, einen Vertrag in der NBA unterschrieben, der verdient quasi mehr als McDavid.
Ja.
Und das ist halt, das sieht man den Unterschied, dass die NHL, was die Gehälter angeht, weit, weit, weit unter NBA, NFL und MLB-Niveau sind. Also von den Top 4 ist die NHL einfach ganz, ganz weit unten. Und dass wir nicht von heute auf morgen Verträge über 25 Millionen im Jahr sehen, ist klar. Aber irgendwo muss es auch hingehen und irgendwo wird es dann auch hingehen. Und das war jetzt so ein erster Schritt, denke ich mal.
Ja, abschließend dazu, ich bin auch vollkommen deiner Meinung. Ich glaube, die nächsten 2 Jahre, das war so das Signal von McDavid ans Management. Ich verzichte hier auf Geld, um den entsprechenden Cap frei zu machen, stellt da weiterhin ein gutes Team zusammen. Ich habe auch auf Social Media oft jetzt den Vergleich mit Sidney Crosby gelesen, der ja auch immer maximal, glaube ich, für 8,7 Millionen. Mhm. Gut, es war auch eine andere Zeit. Andere, ne? Ja. Und als er diesen langen Vertrag in Pittsburgh unterschrieben hat, über 10 Millionen, waren es sogar 12 Jahre, wenn ich mich, über 10 Millionen, sage ich schon, über 10 Jahre, ich glaube, es waren sogar 12 Jahre, da waren ja diese Deals noch möglich, ne? Und es war ja auch zu dem Zeitpunkt sehr teamfreundlich, sage ich jetzt mal.
Ja, also wenn's irgendwann mal ein Eintrag, keine Ahnung, im Duden sagt man, da hat man immer gesagt, aber bei Wikipedia wahrscheinlich ein team-friendly Deal, dann wirst du immer ein Bild von Crosby finden, weil der hat einfach, also das ist schon echt extrem wenig, was er teilweise verdient hat. Klar, zu Beginn waren das auch gute Verträge, aber während sich quasi der Cap, wenn auch, wie ich sagte, sehr langsam, aber entwickelt hat, hat sich sein Gehalt eigentlich nicht wirklich entwickelt und er war damit zufrieden. Er hat ja trotzdem sein Geld gemacht, da, aber um den brauchen wir uns keine Sorgen machen, aber
nee,
ja, ist schon eine coole Story und irgendwo finde ich es interessant, dass, jetzt gleiten wir ein bisschen zu weit weg, aber dass Crosby jetzt sagt, er will Playoffs spielen, die wird er in Pittsburgh meiner Meinung nach nicht kriegen. Geht er jetzt zu einem anderen Team? Also es gibt ja immer diese Connection zu McKinnon. Dann sehen ihn viele in Montreal und so. Aber also wäre interessant, aber muss er eigentlich auch nicht machen. Er ist eine Pittsburgh-Legende und
ja, da kann
er für ein Jahr noch mal weg. Klar, wenn er jetzt zur Trade-Deadline nach Colorado kommt, da sage ich nie nein. Aber warum sollte er das tun? Wenn er keinen Cup hätte, wie damals Ray Borg zum Beispiel, vollkommen andere Sache. Aber er hat seine Cups. Er soll da in Pittsburgh in Rente gehen und fertig ist.
Ja, absolute Legende. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, 2012 hat er einen 12-Jahres-Vertrag über $104,4 Millionen unterschrieben. Ja, also damals war das ja noch möglich, diese langen Laufzeiten. Ne?
Ja,
das also es stimmt. Ist halt schon... Ist schon heftig. Da habe ich sehr viele Vergleiche eben gelesen, dass McDavid das vielleicht sogar als Vorbild genommen hat, so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht. Fakt ist aber, dass es ein sehr teamfreundlicher Vertrag ist und die Oilers jetzt die nächsten Jahre doch schon unter Zugzwang sind. Also sind sie ja sowieso, weil sie ja gewinnen wollen, aber trotzdem muss da was passieren. Wir kommen zu noch einem Thema, wo ich gerne eine Einschätzung hätte. Wir haben mit Sven Metzger, liebe Grüße an der Stelle, in unserem Toronto-Podcast hier in der Sommerpause auch schon darüber gesprochen. Da war das Thema noch ein bisschen aktueller. Mitch Marner ist nicht mehr bei den Toronto Maple Leafs, sondern bei den Vegas Golden Knights. Und es gab ein sogenanntes Sign-and-Trade für die HörerInnen, die sich da jetzt nicht mehr ganz dran erinnern oder gar nicht mehr wissen, was das ist. Kurze Erklärung. Es ist ja so, dass mit dieses Free-Agent-Fenster beginnt. Und davor dürfen die Spieler entsprechend, beziehungsweise die Organisation nicht mit den Spielern sprechen, die ein Free Agent werden. Und Mitch Marner war ja bis zum Ende dieser, oder bis zu dem Zeitpunkt des Öffnens des Free Agent Window bei den Toronto Maple Leafs unter Vertrag, hat da, ich glaube, letzten oder vorletzten Tag seinen Vertrag verlängert, um dann zu den Vegas Golden Knights getradet zu werden. Zufall oder Zufall, also das nennt man halt Sign and Trade, also da wird es definitiv irgendwelche Absprachen auch gegeben haben. Hintergrund ist der, dass die Teams bzw. die Spieler, wenn sie bei dem Vertrag sind, auf 8 Jahre verlängern können. So hätte er in der Free Agent nur 7 Jahre verlängern bzw. unterschreiben können in Vegas. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig wiedergegeben, Ralf.
Ja, klingt jetzt erstmal plausibel.
Ja, und es war so, Sign and Trade, du hast es auch mitbekommen, dass Mitch Marner getradet wurde. Also erstmal, wie gesagt, wurde die Verlängerung in Toronto quasi veröffentlicht und publik gemacht. Und dann wurde er getradet. Ich glaube, das, was ich auch so ein bisschen gelesen habe, das wurde bei vielen in der Liga jetzt nicht so positiv aufgenommen, das Ganze. Wie siehst du das Ganze?
Ja, grundsätzlich Grundsätzlich müsstest du die Frage beantworten, weil es dich weitaus mehr betrifft als mich. Aber
ich meine jetzt mal von außen.
Ja, ja, Vegas. Mich persönlich nervt Vegas theoretisch praktisch eigentlich nur noch. Die sind da, die holen sich die Spieler. Ist okay, sollen sie machen. Ich habe mit Vegas überhaupt keine. Also wie soll ich das sagen? Vegas weckt in mir überhaupt gar keine Gefühle. Die sind mir mehr oder weniger einfach egal. Es nervt, aber es ist mir auch einfach egal. Dementsprechend kann ich das eigentlich nur aus Toronto-Sicht bewerten. Dass Mana jetzt in Vegas spielt, ist, ja, der wird da seine Punkte machen. Mit Jack Eichel wird es wahrscheinlich auch wunderbar fluppen, aber es ist mir tendenziell egal. Solange wie Colorado nicht in den Playoffs auf sie trifft, sollen die da ihr Ding machen. Ist jetzt so eine Franchise, sie haben sich das jetzt so zurechtgelegt, wie sie es seit Jahren praktizieren, und ich akzeptiere es mittlerweile. Sie hatten ein, zwei Situationen, unter anderem mit Fleury, die meiner Meinung nach so nicht funktionieren, aber sollen sie machen, sollen sie glücklich werden, alles gut. Deswegen kann ich das mehr oder weniger, oder möchte das mehr oder weniger nur aus Toronto-Sicht bewerten. Und da war klar, dass was passieren muss. Die Core 4, wie man so schön sagt, hat nicht funktioniert. Also sie haben funktioniert, aber in den Playoffs halt nicht. Da brauche ich dir ja nicht viel zu sagen, das weißt du ja. und jetzt gerade in den letzten Playoffs gegen Florida, da wurden sie zwei, dreimal böse, vor allem zu Hause böse abgeschlachtet. Und dann hast du halt diese vier Spieler, Manas Vertrag lief aus. Und wenn man jetzt mal rein ohne Vertrag, ohne alles die Spieler sieht, Matthews gibt sie nicht ab. Der ist nun mal das Aushängeschild. Meiner Meinung nach ist ein Nylander auch wichtiger fürs Team. Ja gut, John Tavares ist schon in die Jahre gekommen. Ja gut, da müssen wir dann den Vertrag mit dazu nehmen. Der verdient halt einfach nicht so viel mehr oder will nicht mehr so viel verdienen.
Auch sehr teamfreundlich,
dann, ja. Ja, und dann bleibt halt noch Mitch Marner, der viel verdienen möchte, weil er ja theoretisch praktisch noch recht jung ist, der bei Team Canada auch wunderbar performt hat. Und in den Playoffs habe ich eine Situation im Kopf, wie er so einen Rückhandpass von der Bande ins Mittel des Eises und dann
fällt genau, der
Puck abgefangen, Gegenzug Tor. Und das war so sinnbildlich für diese komplette Toronto Core 4 Playoff Phase, dieses Window. Und dass da was passieren muss, ist klar. Dass Mitch Marner dann geht, ist eigentlich auch klar. Es gab ja schon Gerüchte, dass eigentlich Carolina Mikko Rantanen nicht nach Dallas, sondern nach Toronto schicken wollte für Mitch Marner. Mitch Marners Frau war damals aber hochschwanger oder hat gerade das Kind bekommen. Das ist dann doch, weiß ich nicht, aber ich glaube, sie war hochschwanger. Und er hat gesagt, er möchte jetzt nicht weg und hat dann einfach gesagt, nö. Er hat ja, glaube ich, so eine No-Trade-Clause. Dann stehst du halt da. Wie der ganze Rantanen-Trade dann im Endeffekt gelaufen ist, wissen wir alle. Und jetzt ist Mitch Marner nicht in Carolina, sondern in Vegas. Ja.
Na, ich meine jetzt vor allem vom Vorgehen, weil so ein Sign-and-Trade ist ja jetzt auch nichts Alltägliches.
Ja, aber im Endeffekt nichts, was man oft mitbekommt. Aber ich glaube, irgendwo wird es dann doch schon. Ja. Es ist ja klar. Dann muss ich ja theoretisch wieder auf den Rantanen-Trade zurückkommen, weil der halt sehr, sehr viele Facetten beinhaltet. Und da war ja das Gleiche. Man hat den quasi nach Carolina geschickt und da wollte er aber einfach nicht unterschreiben. Und dann waren ja auch die Diskussionen in den sozialen Medien, wieso ist das so? Die müssen doch vorher mit dem gesprochen haben. Also die müssen doch mit dem Agenten oder mit dem Spieler in gewissen Form, wenn die für den traden oder einen Trade, wo der Spieler beinhaltet ist, mit dem mal gesprochen haben, ob er überhaupt Interesse hat, da zu spielen. Und das war so ein Beispiel, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dass es aber grundsätzlich so ist, dieses Sign-and-Trade, glaube ich, wir reden jetzt hier aber auch über einen absoluten Ausnahmespieler. Wenn es jetzt ein Spieler ist, der nicht so auf der Bildfläche ist, dann passiert sowas wahrscheinlich regelmäßig, man kriegt es aber einfach gar nicht so wirklich mit, weil da nicht so ein Bohai drum gemacht wird. Ja. Das war jetzt natürlich ein absolutes Paradebeispiel auf größter Bildfläche. Und dementsprechend Aber also rein zu dem Vorgehen habe ich persönlich jetzt kein Problem mit, weil, ja, wie du schon sagst, da dieses achte Jahr ist jetzt auch nicht unwichtig. Ja. Ich dachte, du wolltest mehr so meine Meinung zu Mitch Marner generell wissen.
Ja, auch das war ja in der Kombination wunderbar. Ich sehe es ja ähnlich. Er hat in Toronto halt nicht funktioniert und für ihn persönlich, ich wünsche ihm alles Gute. Aus Toronto-Sicht natürlich gut, er hatte halt eine No-Trade-Clause, ne? Und ja, wenn der Spieler nicht will, will er nicht. So. Und das ist halt dann so, das ist dann zu akzeptieren. Und dass man dann im Endeffekt doch noch etwas aus dem Trade rausholen konnte, okay. Wie gesagt, mir sind vor allem die Stimmen in Erinnerung geblieben, so um dieses Sign-and-Trade drumherum, dass es viele nicht so ganz korrekt fanden. Und aber ich glaube, dann können wir diese Sache mal abschließen und schauen, wie Mitch Marner da performt, weil ich glaube, er wird schon funktionieren in Vegas. Und aber da ist halt auch so, ne, muss er halt performen, auch in den Playoffs. Hilft halt nichts.
Ich habe heute hier von EA Sports diese NHL-Serie, da habe ich heute gesehen, die machen immer wahrscheinlich an Opening Night oder davor machen die immer ihre Simulation, also dann wird einmal die Saison simuliert in NHL, in dem Fall NHL 26. Genau. Ja, und da hat tatsächlich Vegas den Cup geholt und Mitch Marner hat die Conn Smythe geholt mit den meisten Punkten. Und wenn das eintreten würde, dann haben wir aber ein Thema.
Ja, wir werden sehen, wir werden es beobachten.
Ja, ich denke nicht, aber wenn das eintritt, dann
sitzen wir hier und
müssen wir dich erstmal aufbauen in einem Podcast.
Ja, wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute. Ich habe ein paar Trikots von ihm hier. Insofern, ich finde es immer noch ein ganz, ganz toller Spieler. Schade, dass halt nicht funktioniert hat, aber hoffentlich findet er sein Glück dann in Vegas. Sind noch andere Signings bei dir so vor Augen, über die wir sprechen müssen, deiner Meinung nach?
Nee, also tatsächlich würde das dann, glaube ich, auch zu weit führen. Das sind jetzt so die drei Großen. Wir werden bestimmt auch ein, zwei für manche anderen, aus manchen anderen Augen gesehene große Trades oder Signings jetzt nicht bewerten, aber gut, das wird zu weit führen. Das waren jetzt so meiner Meinung nach so die, aber tatsächlich bei zwei der dreien ja auch die aktuellen. Deswegen, das passt ja sogar ganz gut.
Definitiv. Wir haben aus der Community auch über den Sommer einige Nachrichten bekommen zu unseren NHL-Folgen und da war ein großer Wunsch, dass wir vor allem jetzt erstmal ganz kurz, also wahrscheinlich sogar ausführlich, aber da könnte man, glaube ich, eine gesamte Episode drüber sprechen, über die deutschen Spieler in der NHL kurz mal ein paar Worte verlieren sollen. Wie gesagt, nicht in aller Ausführlichkeit, das, wie gesagt, da könnten wir, glaube ich, einen gesamten Podcast machen. Aber als ich dann so die Namen durchgegangen bin, ist mir schon aufgefallen, natürlich, wir sprechen oft über deutsche Spieler in der NHL. Die Vielzahl der deutschen Spieler war mir ehrlicherweise gar nicht so bewusst. Also natürlich weiß ich, wie viele Spieler da spielen, aber jetzt in der Recherche ist es schon eine coole Sache, dass so viele deutsche Spieler in der NHL sind. Und es gibt ja auch noch Spieler, die wirklich auch anklopfen.
Ja, durchaus. Da bin ich ganz ehrlich, da wirst du tatsächlich wahrscheinlich sogar mehr zu sagen können als ich, weil du das deutsche Eishockey grundsätzlich mehr verfolgst als ich. Aber es ist definitiv, da haben wir auch bei den Hockey Marshals, als wir noch im alten Format unterwegs waren, auch regelmäßig Folgen drüber gemacht und immer wieder festgestellt, wie extrem gut sich das alles entwickelt hat. Ich kann mich an Zeiten erinnern, das ist jetzt nicht allzu lange her, das ist absolut nicht respektlos gegenüber der Spieler gemeint, aber da hatten wir mit Jochen Hecht und Marco Sturm zwei Spieler. Das war auch dann eigentlich schon alles. Gut, dann das war so, ne? Dann kam halt mit Erhoff und Seidenberg zwei extrem gute Verteidiger mal dazu, die beide auch riesen Karrieren hingelegt haben. Aber es war nie so, dass man sagen konnte, wir sind da wirklich ganz, ganz oben vertreten. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, mit Dreiseitel haben wir schon gesagt, das ist einer der besten Spieler der Welt. Der ist immer in den Top 5 zu finden, immer. Und dann aber auch die anderen Spieler. Leider hat Mo Seider jetzt noch nicht den Teamerfolg feiern können, wie ich jetzt mittlerweile erwartet hätte. Stützle, letztes Jahr mit dem Team schon ein bisschen weitergekommen, also in die Playoffs quasi. Und
ja.
Das sind alles schon extrem, extrem gute Spieler. Und wie du schon sagst, da kommt auch noch was nach. Sodass ich tatsächlich, und das hätte ich vor einer längeren Zeit noch nicht gesagt, auch vor Olympia quasi,
ja,
mir denkt, das Team ist gar nicht so verkehrt, also ist gar nicht so schlecht. Gut, wenn Kanada und Amerika und die Skandinavier in Fülle auflaufen, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wir sind auf jeden Fall wer im Welteishockey, wenn ich es mal so sagen darf.
Ja, und der Abstand ist halt einfach auch nicht so groß wie vor 10, 12 Jahren.
Ja.
Das muss man halt auch sagen. Und ich finde es ganz interessant. Ich finde, ein bisschen Pech haben sie teilweise bei den Teams, wo sie da teilweise gelandet sind, die deutschen Spieler. Aber das hat man ja oft auch nicht in der Hand. Dann auf der anderen Seite haben wir mit Grubauer, da kannst du dich ja noch sehr gut dran erinnern, jemanden, der einen Cup geholt hat, Nico Sturm auch mehrmals jetzt. Ne? Es sind einfach coole Erfolge einfach aus dem deutschen Eishockey raus.
Ja.
Bei welchem Spieler glaubst du denn, dass wir, das ist jetzt so Bold Prediction, wir den größten Sprung noch sehen werden, vor allem in der nächsten Saison, von welchem deutschen Spieler?
Boah.
Einfach nur aus dem Gefühl raus.
Ja, ich, das ist, tatsächlich, wie vorhin bei Minnesota, geht es mir bei Detroit ähnlich. Aus der Historie heraus kann ich die grundsätzlich nicht leiden. Aber
was soll ich als Toronto-Fan sagen?
Ja, Mo Seider ist schon der Nummer 1-Verteidiger. Aber dem hat man leider ich will nicht sagen miserable, aber für NHL-Verhältnisse schon eine extrem schlechte Verteidigung da zusammengestellt in Detroit. Das finde ich halt ultra schade, weil der Eiser-Plan, wie man so schön sagt, Steve Eiserman, der will nicht so ganz aufgehen. Und das finde ich halt irgendwo, weil ich weiß noch, wir haben vor 4, 5 Jahren haben wir bei den Hockey Marshals eine Aufnahme gehabt. Und seitdem waren es immer die Teams um Detroit, Ottawa, Buffalo, wo wir immer gesagt haben, so die werden kommen, die werden den nächsten Step gehen, ja, und das will alles nicht so ganz. Und das ist bei allen dieser Teams, die wir quasi so in den Himmel gelobt haben, weil wir gesagt haben, so die haben eine Riesenbasis, die werden auf jeden Fall durchstarten. Und bei allen drei Teams haben wir Jahr für Jahr dann festgestellt, will nicht so ganz. Bei Buffalo haben wir jetzt sogar noch JJ Paterka dabei gehabt, ist ja jetzt nicht mehr in Buffalo, aber der war ja auch noch ein deutscher Spieler, quasi hatte auch so ein Stück weit, glaube ich, deswegen vielleicht noch so ein bisschen diesen Charakter, dass man da ein bisschen mehr drauf achtet, weil wir halt Paterka in Buffalo, Seider in Detroit und Stützle in Ottawa deutsche Spieler dabei hatten. Und keines dieser drei Teams hat irgendwie große Sprünge gemacht. Und Mo Seider durch seine Spielweise, durch seine Art, ist schon bei den Verteidigern relativ weit oben angekommen. Aber wenn er in einem besseren Team wäre, beziehungsweise wenn Detroit gerade in der Verteidigung ein bisschen stabiler aufgestellt wäre, dann glaube ich, könnten wir von ihm noch ganz andere Dinge erwarten.
Ja, das glaube ich auch. Also ich bin auch sehr gespannt, wie das, wie du es ja gerade auch angesprochen hast, mit JJ Paterka läuft in Utah.
Ja.
Bei den Mammoths, sagt man, glaube ich. Mammoth. Ist das richtig Mammoth?
Mammoth? Keine Ahnung.
Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Letztes Jahr war es Utah Hockey Club. Jetzt haben sie einen Namen. Übrigens auch sehr cooles Logo, wie ich finde.
Ja.
Und auch da, also da finde ich es wirklich interessant zu sehen, wie sich das Ganze aufbaut, weil ich finde, Utah hat auch gar kein so schlechtes Team. Da kommen wir jetzt gleich auch bei den Tabellen drauf. Ja, ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal gleich drauf. Oder möchtest du zu einem deutschen Spieler in der NHL noch was sagen? Heute kam, glaube ich, noch raus, dass Wojciech Stachowiak, der ja in Tampa Bay spielt, es jetzt nicht in den Opening Day Roster geschafft hat. Hat aber in der Vorbereitung gut gespielt. Also das, was ich so mitbekommen habe, hat, glaube ich, auch das eine oder einen anderen Punkt erzielt. Gibt es auch irgendeinen Spieler, wo du was zu sagen möchtest? Ist halt das Schöne, dass wir so viele haben, ne?
Ja, deswegen, tatsächlich bin ich einfach mal gespannt, gerade auch im Hinblick auf Olympia, wie das Ganze läuft. Ich hoffe, alle bleiben verletzungsfrei.
Ja.
Alles ja noch in gewissermaßen, auch die Dreiseitel ist jetzt schon was älter und der braucht sich auch durchaus nicht mehr weiterentwickeln. Aber alle anderen sind ja auch noch irgendwo in einem Alter, wo ich sage, die können noch den nächsten Schritt gehen und werden noch den nächsten Schritt gehen. Und da bin ich einfach mal gespannt, wo man da auf langer Sicht dann drüber redet, wo wir dann nächstes Jahr vielleicht sagen, oh, guck mal, was der Seider für eine Saison gespielt hat. Guck mal, wie viele Punkte der Stützle gemacht hat oder wie gut der in den Playoffs performt hat. Oder Peterka hat Utah in die Playoffs geführt oder. So, das sind so grundsätzlich die Storys zu den deutschen Spielern. Ich habe da jetzt keinen speziellen, wo ich jetzt irgendwo ein Augenmerk drauf habe.
Ja, da würde ich sagen, wir schauen mal in die Tabellen rein und wir haben jetzt das so geplant, dass wir einfach mal so als Grundlage die Tabellen der letztjährigen Regular Season nehmen und einfach kurz darüber sprechen, wie wir die ganzen Teams beziehungsweise die Top-Teams einschätzen. Wollen wir im Westen anfangen mit der Central, weil wir gerade bei Utah waren?
Können wir.
Da war es ja letztes Jahr so, Winnipeg, Dallas, Colorado, Minnesota und St. Louis auch in den Playoffs. Wie siehst du die Central? Bleibt so oder verschiebt sich was? Nashville, habe ich gehört, die wollen ja eigentlich auch oder wollten eigentlich auch ein bisschen mehr machen als letztes Jahr.
Ja, das war, Nashville war schon, hat man aus Nashville ja gehört, die haben letztes Jahr, waren sie das Überraschungsteam und dieses Jahr wollen sie es auch wieder werden, aber dann halt in die andere Richtung. Aber das war schon merkwürdig schlecht letztes Jahr. Meiner Meinung nach Chicago ganz unten, da müssen wir noch ein, zwei Jährchen warten. Die sind dafür einfach noch nicht gemacht. Und dann ist es halt so eine Mixtur. Da muss man gucken. Da kommt viel, spielt viel eine Rolle. Aber das wird ja überall so sein. Verletzungen etc. pp. Wir haben da meiner Meinung nach die Top-Teams mit Winnipeg, Dallas und Colorado auch dieses Jahr. Das meiner Meinung nach wird sich da nicht viel ändern. Darunter haben wir dann Minnesota, Utah, die werden sich so um die Wildcard kümmern. Ja, und dann hast du halt St. Louis, Nashville, die sicherlich da auch Ambitionen anmelden, die ich allerdings ein bisschen schwächer sehe. So würde ich es jetzt einfach mal irgendwo einordnen. Also so quasi eine Vierklassengesellschaft. Oben die Top-Teams, dann so ein bisschen Utah und Minnesota, die sich da so ein bisschen um die Wildcard, Nashville und St. Louis, die ein bisschen darunter sind und ja, Chicago, die ganz unten sind.
Colorado, wie ist dein Eindruck?
Ja, schwierig. Ich bin noch nie so emotionslos in eine Saison gegangen, habe ich ja ganz zu Beginn schon gesagt.
Was aber nicht an Colorado liegt.
Nee, ich bin überhaupt nicht, ich bin auch so, wie sagt man, psychisch noch gar nicht bereit, dass ich in ein paar Stunden aufstehe, dann
heiße,
passt irgendwie alles noch nicht in meinem Kopf. Grundsätzlich, klar, Team ist mehr oder weniger gehalten worden. Man hat Brent Burns geholt, irgendwie ein cooler Typ. Iron Man Streak am Laufen. Landeskog ist wieder da, ganz wichtig. 3 Jahre lang hat der Kapitän gefehlt, das ist übel, das kann man nicht ersetzen, das hat jeder Spieler gesagt. Du hast immer so ein paar Leader im Team, aber du hast einen, der wirklich so der Leitwolf ist und der hat 3 Jahre gefehlt. Dementsprechend, ja, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass es eine ganz gute Saison wird und dann muss man halt in den Playoffs mal weiterkommen als Runde 1 oder 2, weil sonst wird es irgendwann für den Coach eng.
Ja, dann gehen wir weiter in die Pacific und ja, Vegas, Edmonton, also ich glaube, das sind halt die zwei Teams, über die es geht in der Pacific. Da kommen halt dann noch natürlich Marcus Kings dazu, die letztes Jahr Zweiter geworden sind. Ich kann es noch nicht so ganz einschätzen.
Nee, für mich ist Vegas auch dieses Jahr klarer Favorit, weil die einfach grundsätzlich zu gut besetzt sind. Pietrangelo kam heute die Nachricht, dass er, der war ja sowieso verletzt, aber jetzt haben sie heute offiziell bekannt gegeben, er wird die Saison und die Playoffs nicht spielen. Ja. Dementsprechend steht der Capspace für dieses Jahr komplett zur Verfügung. Das ist ja diese neue Regel mit dem, dieses Cap-Umspielen und so, das funktioniert ja in der Form nicht mehr. Aber da er auch in den Playoffs nicht spielen wird und das jetzt schon klar ist, können sie den Cap quasi voll nutzen. Das heißt, sie werden zur Deadline wahrscheinlich nochmal aufrüsten und die sind ja schon gut besetzt, von daher dahinter für mich ja, wie du schon sagst, Edmonton, LA, die dann zum 6. oder 7. Mal in den Playoffs aufeinandertreffen würden, was ja an sich ja schon eine Schande ist. Ja, und dann ist ganz viel kunterbunt, meiner Meinung nach. Vancouver, ja, die, ja, weiß ich nicht, wo die Reise hingeht, die müssten eigentlich ein bisschen besser sein. Die müssten eigentlich in die Playoffs kommen. Ja, und dann hast du halt mit Anaheim, Calgary, Seattle Teams, die man schlecht einschätzen kann. Da muss man mal gucken, wie es läuft. Anaheim, Trevor Zegras ist jetzt weg. Ja, und ganz unten hast du dann noch San Jose, die unglaublich gute junge Spieler haben, die wir, ich sag mal so, in 3, 4, 5 Jahren ganz oben sehen. In der Pacific bin ich der Meinung, aber aktuell halt noch nicht. Dementsprechend würde ich sagen, werden die ganz unten stehen.
Ja, sehe ich auch so, dass sich das quasi so ein bisschen dreiteilt.
Ja.
Ja, aber ist eigentlich auch nichts anderes als die letzten Jahre, bis auf Vancouver vor, ich glaube, 2 Jahren, die da mal wirklich richtig, richtig gut performt haben. Aber in der Pacific bleibt halt alles ja ähnlich, ne?
Ja, also hinter LA wird es in der Pacific schon, da fällt es halt ein bisschen ab.
Ja.
Wie gesagt, da muss ein Team wirklich mal eine gute Saison spielen. Calgary zum Beispiel ist ja jetzt, hat ja auch seine Spieler, aber das will auch nicht so ganz funktionieren. Wird sich zeigen. Aber grundsätzlich fällt die Pacific gegenüber jetzt auch der Central zum Beispiel schon in der Tiefe ab, muss man einfach so sagen.
Ja. Schauen wir in die Atlantic, in die Eastern Conference und da, ja, hat man halt auch Toronto und Florida, wahrscheinlich Florida noch vor Toronto ganz vorne, dann Tampa Bay, finde ich auch immer ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Und dann haben wir halt genau die Teams, die du vorher auch schon genannt hast, wo man nicht so ganz weiß, wo die Entwicklung hingeht. Da sehe ich tatsächlich auch aufgrund der letztjährigen Playoff-Teilnahme Ottawa noch am weitesten. Du hast Ottawa, Montreal, Detroit, Buffalo und Boston, ja, mit Marco Sturm jetzt an der Bande. Vielleicht ja, kurzes Statement von dir zu seiner Verpflichtung, eine coole Sache, ne?
Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Ich meine, also eine Legende ist es vielleicht nicht in Boston, aber ist auf jeden Fall, hat er da seinen Namen. Er hat ja auch,
glaube ich, gesagt, erinnern sich, glaube ich, an das Winter Classic.
Und das hat er, glaube ich, selber gesagt, so, wenn er eine Szene in seiner Karriere rauspicken muss, dann wäre es dieses Tor. Ja, ist schon eine coole Story, absolut fähiger Mann, aber Boston ist halt, die haben so lange, so verdammt lange immer wieder oben mitgespielt, aber jetzt ist es wirklich mal an der Zeit, an so einen, mal unten in der Tabelle anzuklopfen. Das ist, da ist nicht viel zu holen, meiner Meinung nach. Und ja, du hattest gesagt, Florida siehst du so weit vorne oder siehst du weit vorne. Wir dürfen da die Aktion mit Barkov nicht vergessen. Ich habe es gerade quasi mit Landeskog gesagt, da ist der Captain quasi jetzt, der hat sich im Training, die Szene haben vielleicht einige gesehen, da ist er irgendwie so komisch hingefallen und dann ist jemand auf ihn gefallen und irgendwie das Bein war verdreht. War so eine ganz komische Situation, aber der fällt halt lange, lange aus. Das packst du halt auch nicht weg. Ansonsten ist der Kader bombastisch gut besetzt, aber wenn der Mann fehlt oder der Captain fehlt, das merkt ein Team. Da bin ich mal gespannt, wie sie es wegstecken. Mhm. Ja, und bei Ottawa, Montreal, Detroit, Buffalo, das sind genau, Montreal hatte ich vorhin sogar noch vergessen, das sind die 4 Teams. Keine Ahnung, Montreal könnte für Furore sorgen. Ottawa war letztes Jahr schon dabei. Buffalo muss ja irgendwann mal, also es kann ja nicht sein, dass die wieder nicht in die Playoffs kommen, also da muss ja jetzt mal langsam was passieren. Ja, und dann hast du noch Detroit, die halt wirklich gerade in der Verteidigung echt schlecht besetzt sind, abgesehen von Seider, meiner Meinung nach. Mhm. Schwierige Division. Also die Top 3 sind meiner Meinung nach klar und die werden sich auch wieder nicht verändern. Also Tampa, Toronto und Florida.
Ja, ich denke schon. Also ich kann mir Toronto wieder auf Platz 1 vorstellen. Nicht nur, weil ich Fan bin, sondern weil es einfach Florida völlig egal ist, wo die halt in der Tabelle landen. Playoffs sind Playoffs, ne? Deswegen ist es denen ja auch relativ egal, ob die jetzt Erster, Zweiter oder Dritter werden. Ja, schauen wir in die Metropolitan. Washington ganz vorne. Da natürlich die erste Frage an dich.
Nein.
Ich sehe mal wieder so ein starkes Washington. Also ich weiß auch, letztes Jahr saßen wir da zu dritt und haben gesagt, ja, Washington, ich glaube, wir haben gesagt, schwierig, ne? Also auch schwierig einzuschätzen und haben letztes Jahr 111, starke 111 Punkte geholt. Könntest du das nochmal wiederholen?
Nee. Also glaube ich nicht. Wir haben es ja immer gesagt, so der Gretzky, der alte Gretzky-Rekord, der Ovechkin-Rekord, genau. Der hat sie so ein bisschen irgendwie immer übers Limit gepusht. Aber als Team sind sie jetzt eigentlich nicht so unglaublich gut besetzt, dass ich sie da vorne sehe. Da sehe ich zum Beispiel Carolina wesentlich besser. Aber tatsächlich auch nur Carolina. Alles andere ist in der Metropolitan ganz, 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 ganz komisch. Die Devils würde ich so als zweites Team sehen. Aber ansonsten hast du die Rangers, Columbus, die Islanders, Philadelphia, Pittsburgh. Das ist alles nicht, wie sagt man, das Gelbe vom Ei wäre jetzt vielleicht ein bisschen respektlos. Aber das ist alles nichts, wo ich sage, oh, das ist aber, da müsste man sich jetzt im Osten Sorge vorhaben oder Angst vorhaben. Also die Division ist meiner Meinung nach, ähnlich wie die Pacific im Westen, doch arg, ich will nicht sagen schlecht besetzt, aber da ist schon viel Luft nach oben bei vielen Teams. Da ist ganz schwer. Also für mich ist Carolina ganz klar vorne weg. Und was dahinter kommt, gar keine Ahnung, wirklich nicht. Also dass Pittsburgh weit unten steht, da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen. Aber alles andere wird echt schwierig. Die Rangers müssten eigentlich weiter oben stehen. Hatten sie letztes Jahr aber auch schon nicht hingekriegt. Könnte auch dieses Jahr schwierig werden. Wie gesagt, da würde ich mich auch fast, also bei den anderen Divisions habe ich so meine grobe Tabellenstruktur vorgeben können, die ich meine, natürlich ist alles nur meine Meinung, aber hier kann ich dir ehrlich gesagt außer Carolina und vielleicht so 1B New Jersey gar nichts sagen. Ist für mich eine absolute Lostrommel, diese Division.
Weil wir da natürlich auch eine Nachfrage bekommen haben aus der Community, gebe ich die Frage mal an dich weiter. Da wurde gefragt, wie wir den Columbus Blue Jackets dieses Jahr einschätzen würden. Und ich sag mal so, ich schaue mir den Kader an, schon einige Verpflichtungen, dann schaue ich mir so ein bisschen die Reihen an, die sie da aufs Eis schicken. Es ist für mich auch absolut nicht vorhersehbar, wo das hingeht.
Nee, die hatten jetzt letztes Jahr natürlich, das, wenn man das so in Satz packt, klingt es ja schon irgendwie wieder blöd, aber die hatten ja wirklich einen denkbar ungünstigen Start. Und damit meine ich halt den Todesfall von Goodrow.
Schrecklich, ja.
Ja, ist das. Wir haben es am Anfang letzter Saison gesagt, so makaber das auch ist, vielleicht nutzen sie es als Motivation. Man weiß nie, was das mit Leuten macht, aber Fakt ist, das sind sie dieses Jahr ein bisschen losgeworden. Lässt einen, glaube ich, die ganz los, aber zumindest ist es nicht mehr so prägnant. Ich glaube tatsächlich, egal bei welchem Auswärtsspiel sie irgendwo hingekommen sind, die durften sich oder mussten sich das jedes Mal anhören. Du willst ja auch irgendwann dich auch auf Eishockey konzentrieren. So schlimm das alles ist, bringt ja nichts. Das sind jetzt, glaube ich, dieses Laster sind jetzt ein bisschen losgeworden, dass sie sich jetzt wieder tatsächlich auf Eishockey konzentrieren können. Das wird dem Team sicherlich gut tun, aber wie du schon sagst, ist die Qualität halt auch nicht unbedingt da. Ja. Ich wünsche es dem Team. Columbus ist für mich echt ein Team. Ich finde es eigentlich ganz cool. Würde denen auch wünschen, auch jetzt mit der Situation aus dem letzten Jahr, wenn sie einfach mal einen richtig coolen Run hinlegen würden. Aber dafür ist meiner Meinung nach die Qualität des Kaders einfach nicht gegeben. Aber gut, um das Ganze jetzt mal abzuschließen, wenn du einen der Top-Spieler einfach von jetzt auf gleich rausnimmst, ist halt auch einfach schwierig.
Ja. Ja, ich hoffe, damit ist die Frage aus der Community einigermaßen beantwortet worden.
Aber letzte grundsätzlich, Frage. Ja. Grundsätzlich ja. Fragen aus der Community finde ich immer extrem cool, weil wir denken uns zwar auch gewisse Sachen aus, aber so eine Frage oder auch generell Fragen finde ich persönlich immer ziemlich cool. Also da würde ich fast sagen, die können wir auch gerne immer einbauen, wenn sie denn da sind. Deswegen immer gerne Fragen schicken. Das hatten wir bei den Marshalls immer schon ein bisschen so gehandhabt. Finde ich immer extrem cool, weil dann weiß man auch, dass man vielleicht auf Content eingeht, was gehört werden möchte.
Absolut. Sehe ich genauso. Deswegen habe ich es auch so jetzt mitgenommen und eingebaut. Wenn ihr da draußen Fragen habt für die nächsten Episoden, wo wir extra noch eingehen sollen drauf, gerne einfach am besten per Insta uns schicken oder per Mail. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und dann bauen wir die selbstverständlich sehr gerne ein. Letzte Frage in dieser Episode. Was wünschst du dir denn für die neue Saison? Jetzt gar nicht mit einer Vorhersage verbunden. Wenn du jetzt auf die neue Saison blickst, was sind so deine Wünsche?
Also wenn ich jetzt keine Vorhersage machen soll, klar.
Also kannst du natürlich, wenn du jetzt sagst, du wünschst die Vegas Golden Knights als Cup-Winner. Selbstverständlich kannst du das sagen. Ich
denke nicht. Nein, klar. Wenn es so einfach wäre, würde ich sagen, Colorado holt den Cup und fertig. Nein, aber wenn du einfach sagst, was ich von der Saison oder was, wo ich froh wäre, wenn wir am Ende der Saison das abhaken könnten, dann wäre es, dass, klar, Colorado eine gute Saison spielt, verletzungsfrei, gerade Landeskog verletzungsfrei bleibt, dann wünsche ich mir, dass generell viele Teams, viele Spieler verletzungsfrei bleiben, weil ich mich extrem auf Olympia freue. Und es wäre wirklich schade, wenn gerade in diesem Jahr, wo es endlich mal wieder so ist, dass alle dabei sind aus der NHL bei Olympia, wenn dann irgendwie so 2, 3, 4 Hochkaräter verletzt werden, wäre halt wirklich schade. Das hoffe ich mir. Dann hoffe ich natürlich auf ein extrem cooles Olympiaturnier. Hat jetzt natürlich mit der NHL-Saison per se nichts zu tun, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Genau, ja.
Mit dann den NHL-Spielern. Dann wünsche ich uns allen, dass The Zone gut performt. Dass jetzt der NHL-TV, ich hätte jetzt fast Game Pass gesagt, aber heißt der NHL-TV. NHL-TV gut läuft. Ich muss, wie gesagt, du hattest gesagt, wir haben Dienstagabend die Aufnahme. Das heißt, in guten 8 Stunden, glaube ich, spielt Colorado. Ich muss die App erst noch installieren. Habe ich noch nicht gemacht, weil ich das so grundsätzlich nicht nutze. Aber ich hab's abgeschlossen. Dementsprechend hoffe ich tatsächlich, dass für uns alle das gut und flüssig läuft, weil es bringt nichts, wenn man dann Geld dafür bezahlt und es läuft nicht. Da hoffe ich drauf, dass es einfach läuft. Ich glaube, das war's. Wenn wir die 3, 4 Themen am Ende der Saison sagen, jo, das hat so funktioniert, dann bin ich eigentlich zufrieden.
Ja.
Die Frage würde ich aber auch gerne dann auch mal an dich zurückgeben, weil du hast ganz viele Fragen gestellt, aber wenig deinen eigenen Input dabei getragen.
Ja, es schwingt ja manchmal auch so ein bisschen in der Frage mit, wie so meine Meinung ist. Also ich kann das alles nur unterschreiben, was du gesagt hast, verletzungsfrei. Und ich sehe tatsächlich Olympia schon ein bisschen Teil, natürlich jetzt nicht für die NHL, aber schon Teil der Saison, sowohl aus DEL-Sicht als auch aus NHL-Sicht. Und das ist das, was ich mir eigentlich wünsche, dass das einfach jetzt hat jetzt gar nichts im Speziellen mit der NHL zu tun, aber dadurch, dass die NHL-Spieler ja dabei sind, dass das einfach ein geiles Turnier wird, weil man eben dann diese Verknüpfung hat, NHL, DEL, auch die ganzen anderen europäischen Ligen, dass das alles so bei Olympia zusammenkommt und natürlich da keine Verletzungen entstehen. Das ist ja auch lange Jahre immer die Diskussion auch gewesen, ne? Dass da keine Verletzungen entstehen und dass vielleicht durch so ein Olympiaturnier für manche Teams nochmal so ein gewisser Push ausgelöst werden kann, auch für deren Saison, sowohl in der DEL als auch in der NHL. Dass das tatsächlich vielleicht so ein bisschen ein Turning Point sein kann. Und das finde ich immer ganz positiv, dann zu sehen, wenn so ein Turnier, was halt nur alle 4 Jahre ist, vielleicht auch einen gewissen Impact, einen positiven Impact natürlich haben kann. Und ja, insgesamt natürlich, wenn du mich jetzt nach Toronto fragst, so die 2. Runde überstehen, wäre schon mal cool. Also jetzt haben wir ja die 1. Runde schon zweimal gesehen, dass das funktioniert. Jetzt wäre die 3. ganz nett, aber auch da, man ist es halt leider gewohnt, so wie es die letzten Jahre gelaufen ist. Und ja, also das wären so meine Wünsche für die neue Saison. Und für mich persönlich, dass ich länger wach bleiben kann während der Saison. Weil das ist, also ich sag mal so, vor 10 Jahren war es noch ein bisschen einfacher, da nächtelang von Samstag auf Sonntag Hockey Night in Canada anzuschauen. Da hat man dann das Leafs-Spiel gesehen, da kam dann danach Edmonton etc. Das ist, ja, vielleicht wird es dann da auch noch ein bisschen leichter. Aber ich glaube, kannst du auch nachvollziehen, ne?
Ja, durchaus. Ich bin überrascht, wie viele frühe Spiele Colorado dieses Jahr hatte. Da waren sie im letzten Jahr immer extrem rar. Frühen Spiele waren immer extrem rar. Und dieses Jahr, ich glaube, Montag spielen sie schon um 18.30 Uhr gegen Buffalo. Und die spielen, ich glaube, 10, 12 oder gar 14 Mal dieses Jahr früh. Also so, dass ich das abends gucken kann. Das ist natürlich Weltklasse für mich. Aber das bringt mich noch zu einem anderen Punkt. Und zwar findet Olympia bekanntlich in Italien statt und das ist natürlich für uns natürlich extrem cool, weil wir einfach dann endlich auch mal das erleben, was die Amis bzw. Nordamerikaner jeden Tag haben. Die können dann einfach abends Spitzen-Eishockey gucken und das ist halt, wenn Olympia jetzt in Kanada oder sonst wo wäre, dann hätten wir wieder das mit den Uhrzeiten. Das wird es nicht geben. Wir können wahrscheinlich um 16 Uhr das erste Spiel, um 19 Uhr oder um 20 Uhr das zweite Spiel gucken. Komplett hochkarätig besetzt. Das wird ein absolutes Fest.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Aber generell auch auf die kommende Saison und da auch schon mal an euch beide, auch natürlich an Marco und an dich. Da freue ich mich auch schon extrem drauf, mit euch im Monat einmal über NHL zu sprechen. Das wird wieder eine richtig, richtig klasse Saison.
Ja, definitiv. Ich freue mich, dass wir quasi, gehen wir jetzt in die 2. Saison, Bullies?
Also in die 2. komplette vor 1,5, 2 Jahren, 24 war es, ne? Wo wir die Playoffs besprochen haben und dann haben wir quasi die Playoffs, also das Höchste, was es in der NHL gibt, haben wir quasi so als Probelauf in Anführungsstrichen, wobei es war gar kein Probelauf, wir sind ja einfach durchgestartet.
Aber dann gehen wir jetzt quasi in unsere 2. volle Saison. Ja, ich freue mich drauf. Kriegen wir gut hin, hoffe ich. Und wie gesagt, wenn die Hörer sich ein bisschen beteiligen, dann läuft es erst recht gut. Dementsprechend gerne immer fragen.
Definitiv. Wie gesagt, ist der Appell an euch da draußen, gerne uns Fragen schicken. Ja, Ralf, danke dir für die Zeit und wir hören uns dann nächsten Monat spätestens wieder für euch da draußen. Liken, teilen, nicht vergessen, schaut auf unseren Instagram-Channel gern vorbei. Da machen wir ganz, ganz viel Content für euch. Und da könnt ihr, wie gesagt, auch gerne entsprechende Fragen oder Themenvorschläge schicken. Also, danke, Ralf. Nächstes Mal wieder mit Marco zusammen. Freue ich mich schon drauf. Bis dann.
Bis dahin.